der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Ja, meine Damen und Herren, man nehme dieses Stück und kreuze es mit diesem. Dann kommt dieses heraus. Camille Saint-Saëns Septett, das Stück unseres heutigen Podcasts. Ja, ist auch so ein Angeberstück. Das Klavier zeigt, was es kann. Und die Trompete spielt wunderbare Fanfaren. Ja, wie gesagt, ein Angeberstück, aber eins, das Spaß macht. Deswegen werden wir uns mit diesem Stück heute beschäftigen. Camille Saint-Saëns, das Septett. Für die interessante Besetzung Streichquintett, also das ist Streichquartett und Kontrabass. Dazu kommt ein Klavier und dann wirklich sehr, sehr außergewöhnlich für Kammermusik eine Trompete. Camille Saint-Saëns kam tatsächlich auch nicht von alleine auf diese Idee, diese Besetzung zu wählen, sondern er bekam den Auftrag von einem Verein, der sich die Trompete nannte. Ja, dieser Podcast hat mit einem Händelstück angefangen und ging dann mit einem Schumann-Stück weiter und dann erst kamen wir zu Camille Saint-Saëns. Also wir haben hier ein Spiel mit verschiedenen Stilebenen. Da das Septett auch sehr kurz ist, lohnt es sich jetzt gerade mal, den ersten Satz sich ganz anzuhören. Ja, so ein einstimmiger Beginn. Unisono nennt man das. Trompetenfanfaren. Und eine Fuge, sogar eine Doppelfuge. Also zwei Stimmen gleichzeitig. Nächster Einsatz. Neuer Einsatz, wie in einem Kanon. Achtung, Trauermarsch. Das ist eine Vorwegnahme, ein Trauermarsch. Und jetzt kommt nochmal dieser Trauermarsch. Und das ist eigentlich der dritte Satz, der hier schon vorweggenommen wird. Wie in einer Opernouvertüre, wo die Arien auch schon angespielt werden. Musik. auch das ist wie Georg Friedrich Händel. Sie haben gehört, das Klavier ist sehr virtuos. Das sagt schon was über Camille Saint-Saëns aus. Er war ein großartiger Pianist, auch hat als Klavierlehrer auch gearbeitet und sehr virtuos gespielt. Aber Sie haben gemerkt, das Klavier hat vor allem Arpeggien gespielt. Das sind Harfennachahmungen. Und das ist nicht zufällig, denn die Harfe war das natürliche oder das traditionelle französische Instrument. Das heißt, unser Saint-Saëns kombiniert hier die Trompete mal nicht mit Pauken, sondern mit Harfen und sagt, hey, das ist eine barocke Nachahmung, aber es ist eine französische barocke Nachahmung. Ja, und wie nähern wir uns diesem Werk? Erst einmal ganz technisch. Ich habe Ihnen schon vorhin erzählt, dass da eine Fuge vorkommt im ersten Satz. Die Fuge galt im 19. Jahrhundert als eine akademische Form, eine veraltete Satztechnik, eine Satztechnik aus dem Barock, gleichzeitig auch eine sehr schwierige Satztechnik. Also wenn man Fugen komponierte, hat man ein bisschen angegeben, dass man was kann. Wir hören uns jetzt als erstes dieses Fugenthema an. Das erklingt nämlich zu Beginn als ein Choral, also homophon, alle spielen im gleichen Rhythmus. Tarantadan, tarantadan. Das haben Sie sich gemerkt. Und jetzt kommt die Fuge. Jetzt wird es übernommen. Imitation, imitiert. Damit eine Fuge so richtig akademisch ist und der Komponist wirklich zeigen kann, was er kann, wird hier das Thema auch diminuiert. Diminuiert bedeutet, es wird viel schneller gespielt in kleineren Notenwerten. Also aus ta-da-da-da haben wir jetzt ta-da-da-da-da-da-da-da. Also im doppelten Tempo. Allerdings hier sogar auch in Moll. Da ist es. Ja, da haben Sie es im doppelten Tempo. Und jetzt kann ich schon hier einfügen, obwohl wir uns erst im ersten Satz befinden, dass dieses Fugenthema noch im letzten Satz wieder aufgegriffen wird. Das zeige ich Ihnen jetzt auch schon mal an dieser Stelle. Ja, das ist noch einmal das Fugenthema. Werden wir später nochmal hören. Nun zeige ich Ihnen dieses Fugenthema noch einmal. Aber diesmal hat es einen ganz anderen Charakter. Da, 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 da. Ja, also es klingt ganz, ganz anders. Es klingt nicht nur romantisch, es erinnert tatsächlich so ein bisschen an die deutsche Romantik, nämlich an Robert Schumann. Und deswegen werde ich Ihnen jetzt noch einmal dieses Klavierquintett, mit dem wir schon zu Beginn dieses Podcasts begonnen haben, von Robert Schumann nochmal anspielen. Und Schumann macht hier nämlich genau das Gleiche. Das Klavierquintett von Schumann. Das beginnt als eine Art staatstragende, offizielle, festliche Barocknachahmung mit so einem hymnischen Barockthema. Und dann wird dieses Barockthema aber sofort in der Wiederholung romantisiert. Ja, das ist staatstragend. Bom, bom, ein bisschen pompös. Aber jetzt. Da, da. Ja, da wurde es wieder staatstragend. Meine Damen und Herren, der Verweis auf Schumann ist hier sehr interessant. Und zwar, weil Schumann ein deutscher Komponist gewesen ist. Kammermusik galt als typisch deutsch und wurde durchaus auch aus Deutschland importiert. Aber die Franzosen haben keine Kammermusik geschrieben. Man empfand sie auch immer so ein bisschen als akademisch. Fand die ganz spannend, aber hat gedacht, nee, das sind nicht wir. Ja, aber dann kam der Deutsch-Französische Krieg. Und nach dem Deutsch-Französischen Krieg war es einfach nicht mehr opportun, deutsche Kammermusik zu spielen. Und da haben die Franzosen gesagt, Leute, wir müssen jetzt unsere eigene Kammermusik machen. Und das war vor allem Camille Saint-Saëns. Der hat damit angefangen. Der hat gesagt, wir brauchen eine eigenständige französische Kammermusik und ich beginne damit. Und er hat es dann auch angefangen. Die haben auch einen Verein gegründet für Kammermusik, für französische Kammermusik. Und dann haben alle möglichen Komponisten Kammermusik komponiert. Fauré, Saint-Saëns, César Franck. Und das Besondere ist, dass sich diese französische Kammermusik doch bitteschön von der deutschen Kammermusik zu unterscheiden habe. Weil die deutsche Kammermusik, die war so ein bisschen trocken wie Schwarzbrot ohne Butter. Und die französische Kammermusik sollte jetzt aber so lecker sein wie ein Croissant und auch so leicht und so elegant. In Schumanns Klavierquintett kommen durchaus auch Fugen vor. Und deswegen komponiert auch unser Saint-Saëns Fugen in diesem Septett. Aber bei Saint-Saëns klingen diese Fugen überhaupt nicht schwer, sondern leicht wie eine Feder. Der Verweis auf Schumann hat aber auch noch etwas anderes, etwas durchaus Wichtiges. Und zwar galt Schumann, wie generell die deutsche Musik, als sehr innig, aber auch sehr persönlich. Und dazu führt jetzt Saint-Saëns eine Gegenposition, wenn Sie so wollen, eine französische Gegenposition an. Ich mache alles das, was Schumann auch gemacht hat, aber aus einer Distanz heraus, aus einer amüsierten Distanz heraus. Ich komponiere Musik, wie man eine Vase tüpfert. Und wenn Sie eine Vase tüpfern, dann ist es auch egal, ob Sie gerade verliebt sind oder ob Sie gerade, keine Ahnung, Magenschmerzen haben. Das soll doch bitteschön die Vase nicht beeinflussen. Und das ist wirklich eine starke Gegenposition zu Schumann und wurde auch als die typische französische Position gewertet. Dass es zuvor einen Berlioz, einen Hector Berlioz gab, der aus seinem Leben Musik gemacht hat, das hat man hier schleunigst ignoriert. Man fand überhaupt, dass Hector Berlioz eigentlich ein deutscher Komponist war, der aus Versehen in Frankreich landete. Ja, nachdem wir uns mit dem Einfluss Schumann beschäftigt haben, und auch mit dieser Frage deutsche Musik, nicht deutsche Musik, französische Musik, kommen wir jetzt zu dem Einfluss des barocken Stils, hier vor allem Händel. Und ich habe Ihnen ja gesagt, der Hymnus, auch so die Nationalhymnen, sind typisch für das späte 19. Jahrhundert oder für die Musik des späten 19. Jahrhunderts. Und ich habe das immer auf die Melodie von Freude, schöner Götterfunken aus der 9. Sinfonie von Beethoven bezogen. Ja, aber auch Beethoven kommt in seiner Melodik von irgendwoher. Und Beethoven kommt da so ein bisschen aus einer Händel-Nachahmung. Hier ein Chor aus dem Oratorium Samson von Händel. Ja, das ist eine Melodik, die Sie sofort mitsingen können, die man sich sofort merken kann. Das ist wichtig für Hymnus, damit man sich damit identifizieren kann. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, im 19. Jahrhundert wurden diese Händel-Oratorien, wie überhaupt Oratorien, die kamen alle sehr in Mode. Und sie wurden teilweise mit 200, 300, 400 Leuten aufgeführt, mit Riesenorchestern. Gerade im späten 19. Jahrhundert, da konnte man sich sowas leisten, so riesige Orchester, riesige Chöre. Und daraus kam dann auch dieser hymnische Stil, der typisch für das späte 19. Jahrhundert ist, der geht durchaus auf den Barock, auf Händels Barock zurück. Noch etwas ist wichtig. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat zum Beispiel ein Frédéric Chopin in seinen Klavierstücken sehr polyphon komponiert. Er hat sich die Polyphonie von Bach abgeschaut. Er hat sich viel mit Bachs Klaviermusik beschäftigt. Aber Chopins Polyphonie ist versteckt. Das ist etwas für Kenner. Das kriegen die normalen Hörer gar nicht mit. Im späten 19. Jahrhundert wird diese Arbeit, diese polyphone Arbeit, überhaupt wird die Tatsache, dass man arbeitet, das wird ausgestellt, damit wird angegeben. Und deswegen gibt es hier auch diese ganzen Fugati und diese ganzen Fanfaren. Wir sind hier in der Gründerzeit, da wurden die Leute reich. Und sie wurden auch vor allem optimistisch. Sie waren der Meinung, alle Probleme lassen sich mit der Technik und mit der Vernunft lösen. Wir haben eigentlich auch in der Physik schon alle wichtigen Fragen mehr oder weniger gelöst. Wir sind am Höhepunkt der Kunst. Das späte 19. Jahrhundert empfand sich am Höhepunkt der Kunst. Und man sagt überhaupt zu diesem Stil, der sich als der Höhepunktstil bezeichnet, ja, das ist dann der historisierende Stil, das ist der Historismus. Und wir haben hier bei Sanson einen Historismus. Der Historismus versteht sich als der Höhepunktstil, der über allen anderen Stilen steht und deswegen auch alle anderen Stile zitieren darf. Ich gehe noch einmal zurück zum Händel, zu der Feuerwerksmusik diesmal. Ja, und da spiele ich Ihnen die Ouvertüre vor und Sie konzentrieren sich auf die Idee mit zwei verschiedenen Chören beziehungsweise zwei verschiedenen Orchestern, die sich Motive hin und her werfen. Und diese Motive sind vor allem Fanfarenmotive. Ja, Fanfaren. Zweites Orchester. Hin und her, man wirft sich die Motive hin und her. Ja, da hören Sie das richtig schön. Das werden Sie dann gleich auch noch bei Sanson hören. Und was Sie bei Sanson auch hören werden, ist, dass Sanson hier ein Unisono-Beginn hinlegt. Sie haben eine Art Redner vor sich, der mit einer Stimme spricht und sagt, Achtung, jetzt gilt es hinzuhören. Und dass er was typisch barock ist, zeige ich Ihnen mal hier an dem Beginn von einem Oboenkonzert von Alessandro Marcello. Unisono-Beginn, einstimmig. Und da fängt eigentlich das Konzert an, aber ich wollte Ihnen nur diesen einstimmigen Beginn zeigen, denn den werden wir jetzt auch hier bei Sanson haben. Einstimmig, unisono. Zwei Orchester. Orchester 1. Orchester 2. Orchester 1. Orchester 2. Natürlich eine Nachahmung von Orchestern. Klar. Fanfaren. Arpeggio, Harfennachahmung und Fanfare. Damit zeigt er französische Musik. Und jetzt eine Art Händel-Hymne. Homophon. Und daraus entsteht eine Fuge. Dritter Einsatz. Und jetzt kommt die Trompete dazu. Vorwegnahme des Trauermarsches und wird's idyllisch. Das Thema, Fugenthema idyllisch, à la Schumann. Und unser Trauermarsch aus dem dritten Satz, Vorwegnahme. Gleich haben Sie das Fugenthema im doppelten Tempo und in Moll. Jetzt. Da-da-da-da-da-da-da-da. Jetzt sind wir wieder in Dur. Und wieder die Angebergesten. Ja, wieder Hymnus. Jetzt noch ein kleines bisschen Schumann-artig. Trauermarsch. Bam, 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 bam. Und Händel-Finale. Das ist jetzt Händel. Sehr breit, sehr Händel-artig. Und wieder Harfenschluss. Jetzt kommen wir zum zweiten Satz. Ein Menuett. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auch wieder eine Parodie, eine Barockparodie. Sie hören hier auch angedeutet, dass Motive erstmal im Original auftauchen und dann auf dem Kopf stehen. Also am Anfang ta-ta, ta-ta, dann haben sie bald ta-ta, ta-ta. Natürlich ist hier auch viel Kunst. Das heißt, es ist kein achttaktiges Thema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Takte. Jetzt auf den Kopf. Ta-ta, ta-ta. Jetzt wieder ein bisschen Schumann. Aber nie zu persönlich. Er spielt mit Stilen. Zeigt, wie gut er komponieren kann. Wie leicht das doch alles ist. Wie elegant. Wiederholung. Der zweite Teil wird wiederholt. Jetzt kommen wir gleich zum Trio, zum Mittelteil aus diesem Menuett. An dieser Stelle ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass ich Ihnen mal erkläre, warum die Mittelteile in Scherzos, in Menuetten, übrigens auch in Märschen, immer Trios heißen. Was hat das mit drei zu tun? Nun, das hat tatsächlich mit Frankreich zu tun. Und zwar in den ganz frühen barocken Menuetten, die Mittelteile wurden wirklich für drei Instrumente geschrieben, und zwar für zwei Oboen und ein Fagott. Und deswegen nannte man diese Mittelteile immer Trios. Nun, irgendwann wurden die Mittelteile für alle möglichen Instrumente gesetzt, aber der Name Trio blieb. Ja, und wir kommen jetzt zu einem Trio, und dieses Trio ist wunderschön und zeigt uns Camille Saint-Saëns als Klangmagier. Camille Saint-Saëns, der wie alle Franzosen eigentlich fantastisch instrumentieren konnte und es auch gerne tat, also er experimentierte da immer viel, hat bislang hier in diesem Septett mit Spaltklang gearbeitet. Also man hört sehr deutlich, dass die hohe Trompete, die unterscheidet sich sehr stark von den Streichern und vom Klavier. Und jetzt macht er aber plötzlich einen Mischklang. Er vermischt die Trompete mit dem Streicherklang, so dass sie die Trompete und die Streicher kaum mehr voneinander unterscheiden können. Die Trompete und die Streicher sind miteinander verschmolzen. Das könnte auch eine Nationalhymne sein, hier lyrisch gesungen. Da, 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 da. Kleine, gut singbare Tonschritte. Wiederholung des Menuetts. Ja, und nun kommen wir zum dritten Satz, und das ist der erwähnte Trauermarsch, der als so wichtig befunden wird, dass er schon im ersten Satz vorweggenommen wurde. Ich habe Ihnen ja gesagt, dieses Septett ist ja ironisch distanziert. Wieso haben wir hier plötzlich einen Trauermarsch im langsamen Satz? Der imperiale Stil ist nur möglich, weil Frankreich, England, auch ein bisschen Deutschland, weil die ihre Kolonien haben, und auch Italien hat irgendwann seine Kolonien. Wir sind hier in der Zeit des Kolonialismus. Und durch diese Kolonie, durch die Ausbeutung der Kolonien, kommt sehr viel Geld und sehr viel Reichtum nach Europa, auch nach Amerika. Das ist nämlich die Rückseite des Ganzen. Man war der Meinung, man bringt diesen Völkern die erhabene, historisierende europäische Kultur in ihre Länder. Sie haben gerade eben einen Ausschnitt aus Puccinis Oper Turandot gehört, die im alten China spielt. Es war der Marsch zum chinesischen Kaiser. Er klang jedoch überhaupt nicht chinesisch, sondern eher britisch, französisch, preußisch. Ich habe darin auch viel Händel gehört. Aber natürlich hat so eine Kolonialisierung durchaus auch Opfer gefordert. Und zwar die Soldaten. Es wurden Denkmäler gebaut. Das späte 19. Jahrhundert ist überhaupt ein Denkmalzeitalter. Und Trauermusik mit Trompete, das könnte Trauermusik für einen toten Soldaten sein. Eher pflichtschuldig und stets elegant. Solo Cello. Solo Cello. Deutsche übernimmt. Jetzt die Geigen. Jetzt kommt die Trompete dazu. Wunderschön, sehr elegant. Ja, und jetzt kommen so Pathosformeln. Wieder zwei Chöre, wenn Sie so wollen, zwei Orchester, die sich gegenüberstehen, sehr barock. Jetzt kommt die zweite Strophe. Das wird eine Exposition in der Musik, da werden die Melodien vorgestellt und dann kommt ein Mittelteil, wo mit ihnen gearbeitet wird, wo sie verdichtet und dramatisiert werden sollten. Das passiert hier allerdings nicht, werde ich Ihnen noch zeigen. Pathosformel. Jetzt kommt der Mittelteil. Noch wunderschön. Und mit der Stelle, die jetzt kommt, habe ich Schwierigkeiten. Ist eine reine Wiederholung. Da fällt ihm nichts mehr ein. Eigentlich müsste da jetzt in die Abgründe gehen, aber das macht Camille Saint-Saëns nicht. Ein bisschen Leerlauf. Ja, und schon hört's auf. Und wir kommen wieder zum A-Teil. Hauptthema. Es ist alles sehr schön. Und allmählich endet dieser kleine Trauermarsch. Ja, halt so ein Kriegerdenkmal, den man da irgendwo hinstellt und dann hat man seine Pflicht getan. Jetzt gibt's eine kleine Überleitung. Ja, und wir haben unseren Spaß. Es hat sich ausgetrauert. Hauptthema. Eine Gavotte. Hier wird so ein bisschen mit Metrik gespielt, für die, die sich auskennen. Aber das braucht uns nicht zu interessieren. Thema als Variation. Diese typische Perlende französische Klavierstil. Das Klavier muss sich anhören, wie Quecksilber das ausläuft. Dann haben Sie einen französischen Klavierstil. Jetzt Quecksilber. Ja. Wieder unsere Fanfaren. Barock. Wie im ersten Satz. Wir kehren zur Sprachwelt des ersten Satzes wieder. Und wieder alles leicht wie eine Feder. Das ist das Fugenthema aus dem ersten Satz. Wir kommen jetzt zum Schluss. Eine kleine letzte Dramatisierung. Eine Stretta, es wird also immer schneller. Ja, meine Damen und Herren, das war Camille Sanson, Septett. Ich wünsche Ihnen alles Beste, freue mich über Ihre Spenden wie immer und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.